Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tryfoods. So, willkommen zum Podcast von Tryfoods, Geschmackssache, heute mit der Folge Nummer 11. Und wenn man sich mit Geschmack beschäftigt, dann landet man irgendwann auch bei dem Wermut. Denn ich glaube, es gibt kaum ein anderes Getränk, was so viel Geschmack und so viel Aroma beinhaltet. Und ich freue mich heute sehr, mit Silvia Schneider zu sprechen. Silvia ist die Macherin von Schneider Wermut und kennt sich sehr gut mit diesem Getränk aus. Und deswegen freue ich mich, mit Silvia, mit dir heute sprechen zu können. Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Okay. Ich freue mich natürlich auch, darüber zu sprechen. Und natürlich immer freue ich mich auch, einen Wermut zu trinken, ganz klar.
Genau, ist noch ein bisschen früh, ne? Wir sind jetzt morgens. Ich weiß nicht, ob du einen Wermut vor dir stehen hast?
Zurzeit tatsächlich einen Tee, aber ich war letztes Jahr in Schottland und auf einer Whisky-Tasting-Tour und da hat man tatsächlich zum Frühstück die ersten Whiskys hinter sich. Aber so zu privat habe ich jetzt noch keinen Wermut auf dem Tisch zu stehen.
Ja, ich muss gestehen, ich habe auch noch eine Tasse Kaffee vor mir. Mich lachen ein paar Wermutflaschen an, aber in der Tasse habe ich auch gerade noch Kaffee. Wie ihr vielleicht da draußen auch hört, wir haben heute auch eine Premiere. Zum ersten Mal sitze ich nicht meinem Gesprächspartner oder Partnerin gegenüber, sondern Silvia ist per Telefon zugeschaltet. Von daher sehen wir uns gerade nicht, aber wir sprechen miteinander und wir sprechen über Wermut. Und da ist meine erste Frage natürlich erstmal, was mich interessiert, wie du dazu gekommen bist. Ich habe irgendwo gelesen, das hat irgendwas mit Westpaketen zu tun, die Gewürzseifen enthielten.
Okay, das ist natürlich ein großer Spagat von Seife zu Alkohol, aber die Idee oder die Vorliebe so für Kräuter und Gerüche und Aromen, das ist tatsächlich durch so, als Kind gab es tatsächlich Westpakete und da waren immer irgendwie so Gewürzseifen drin und die sammelte ich dann fand das schon immer faszinierend, schwarze Seifen, dunkelbraune Seifen, die dann nach Kardamom, Ingwer und die sozusagen die ganze exotische Bandbreite enthielten. Und aber an sich zum Thema Wermut bin ich gekommen, tatsächlich durch eine Freundin, mit der ich zusammen in Rotterdam studiert habe. Und wir hatten so eine Tradition, die kam mich immer Weihnachten besuchen. Und wir haben Plätzchen gebacken und die brachte immer Wermut mit. Und ich weiß nicht, ich verbinde das so dann immer an diese Plätzchenbackzeit. Wahrscheinlich war es warm und schwüle im Raum. Und dann dieser schöne, kalte Wermut, so der eben süß war, sauer, zuckrig, bitter, das passte so perfekt. Und dadurch, dass man das kontinuierlich gemacht hat, hat mir das irgendwann gefallen und bin aber dann auf die Idee gekommen, oh ja, jetzt beschäftige ich mich mal näher damit, weil ich auch festgestellt habe, irgendwie schmeckt der ganz anders. Und habe mir dann die Flasche angeguckt, und gesehen, aha, das ist ja gar kein Wermut mehr, sondern ein weinhaltiges Getränk, obwohl vorne Wermut draufsteht. Und ja, der Sache bin ich dann mal nachgegangen und damals, das ist jetzt ja 5 Jahre her, gab es tatsächlich ja nur im Lebensmittelhandel 3 Produkte. Ne? War damals Martini, Cinzano und der dritte fällt mir so gar nicht mal mehr ein. Und ja, das waren eben alles keine Wermut mehr im eigentlichen heutigen Sinne, sondern eben alkoholisierte, weinhaltige Getränke. So. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann mache ich Wermut.
Dann mache ich Wermut. Und dann hast du, du hast Schneider. Seit wann ist Schneider auf dem Markt?
Seit 2015. Also ich habe dann 2013, 2014... habe ich eigentlich alles probiert, was man so als One-Woman-Show so durchgehen kann. Ich war Winzer besucht und habe gefragt, haben Sie Lust, kann ich hier Wermut machen? Aber da war die Resonanz eigentlich eher zurückhaltend, weil man gesagt hat, wir machen schon alles, was man mit Wein machen kann. Ne? Wir machen Weinbrände, wir machen Wein, wir machen den Federweißer und so weiter. Da hatte man keine Lust und keine Kapazitäten. Und ja, dann hat das eben noch mal ein bisschen gedauert, bis ich dann 2014 zum Zug gekommen bin.
Und du bist dann schließlich in Italien auch gelandet. Und
Richtig, also ich war, wie gesagt, hier erst vorher bei deutschen Winzern und war zwischendurch aber auch in Österreich, weil es da tatsächlich aus den 50er, 60er Jahren noch Essenzenfabriken gibt, weil, wie gesagt, in den 50ern man gesagt hat, ja, hier do it yourself, da gab es ja tolle Bücher, wie man Wermut selber macht, wie man Whisky selber macht, ne? Da gab es einfach eine Grundspirituose und dann kippte man eine Essenz ein und fertig ist es. Und dann bin ich so ein bisschen zu den Essenzen gekommen und habe dann aber gedacht, ja, dann ist man sehr festgelegt, nicht nur in eine richtige, in eine Geschmacksnuance und Richtung, sondern natürlich auch, was ist, wenn die jetzt mal nicht produzieren oder nicht gleich produzieren. Und dann, wie gesagt, bin ich weiter Richtung Italien. Damals einen italienischen Freund, der dann mit mir tatsächlich die ganzen Gegenden abgefahren ist und wir uns verschiedene Produktionsstätten angeguckt haben und so weiter. Und im Glücksfall dann auf die jetzige Produktionsstätte getroffen sind.
Und die ist in der Nähe von Turin, was ja auch sozusagen der Ursprung, der Geburtsort des auf jeden Fall, das man heutzutage unter Wermut versteht.
Zumindest, was man sagen, was man unter einer Marke versteht. Ne? Also an sich gab es ja sozusagen aromatisierte Getränke oder Wein und Gewürz, Bier und Gewürz ja schon in der Neuzeit und dann in der Antike. Ne? Also, aber zumindest was sozusagen die industriellen Aufschwung und eine wirkliche Marke verbindet, das kommt da im 18. Jahrhundert aus Turin, das ist richtig.
Okay, wir wollen nachher noch später gehen wir noch ein bisschen genauer auf den Snyder ein. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen, fangen wir an, in das Wermut-Thema rein zu steigen. Ich glaube, vielen Leuten, und mir ging das genauso bis vor kurzem, war gar nicht ganz so bewusst, was ganz genau ist jetzt Wermut? So in zwei Sätzen mal erklärt, was ist ein Wermut?
Also A ist Wermut natürlich eine Pflanze und ein Kraut, ne, oder ein Heilkraut sozusagen. Und B steht es auch als Synonym, wie wir es jetzt hier verwenden, als Wermutwein. Und ein richtiger Wermut, und da kann man nochmal auf die Geschichte dazu, das Etikett hinten lesen, ist halt, muss mindestens 75% Wein beinhalten, hat mindestens 14,5% bis 21,9% Alkohol, darf nur mit natürlichen Aromen hergestellt werden und ja, ein Aufspritzen ist erlaubt. Das ist sozusagen der Wermutwein.
Also Aufspritten bedeutet, dass man dort noch einen Alkohol, meistens ja einen neutraleren Alkohol hinzugibt.
Genau, denn ich muss ja die 14,5% erreichen und das passiert natürlich durch Zusetzen von Alkohol.
Und das Besondere, was ja den Wermut ausmacht, sind ja die ganzen Gewürze, Kräuter. Man sagt ja sehr gerne auch, benutzt man das englische Wort Botanicals, was einige Leute ja vielleicht von Gin kennen. Und da ist ja dann auch dieses besondere, dieses namensgebende Kraut, Wermut. Was ist denn eigentlich Wermut oder wie schmeckt das oder warum benutzt man das?
Also, kurze Geschichte oder ein bisschen
Oh, mach ruhig kurz
längere?
erstmal.
Also die lange Geschichte ist natürlich, A, ist dieses, oder wie man auch sagte früher ja, Beifuß, ne, was man heute als Wermut bezeichnet, nennt man sich auch Beifuß. Und die gibt es natürlich auch in verschiedenen Ausführungen, gibt den pontischen Beifuß, Waliser Beifuß oder den echten Wermut oder Beifuß. Und es sind ja Gewürze, die es ja schon, oder Kräuter, die es ja schon immer gab. Es sind jetzt keine speziell gezüchteten. Es ist auch eine relativ unscheinbare Pflanze. Und ich habe die hier im Garten auch angebaut. Die auch, wächst auch wie verrückt. Und wenn man die jetzt so frisch erntet und mal in den Mund nimmt, dann ist es bei den meisten ganz unterschiedlich, dass sie sagen, oh, kommt ihnen irgendwie erst wie Dill vor. Und dann wird es eben doch sehr bitter. Ja, kann man so eigentlich noch nichts mit anfangen. Ne? Und dieses Bittere an sich, dass man sagt, okay, bitter ist wichtig, kommt eben aus dieser, tatsächlich aus von Hippokrates und Galen, die damals gesagt haben, es gibt so eine Vier-Säfte-Lehre, die Gesundheit und die Ausgewogenheit aller menschlichen Säfte ist halt wichtig und dem Bitteren wurde ihm das Element Feuer zugeteilt und das Organ Leber und daher war es schon immer für die Verdauung sehr, sehr wichtig. Ne? Also ursprünglich, wie gesagt, aus der Medizin, dann zur Heilkunde und Kräuterkunde und dann eben jetzt zum Genussmittel.
Ja, okay. Das ist wie oft bei vielen anderen mittlerweile Genussmitteln oder gerade ja auch Schnäpsen, Spirituosen, dass sie ja sehr oft einen medizinischen Ursprung haben oder einen Heilmittelursprung haben. Das ist ja bei Wacholder und dem Gin ja ähnlich auch. Ne?
Das ist,
genau. Also wir haben also Wermut. Ne? Wir fassen nochmal zusammen. Wir haben also ein es ist ein Wein, die Grundlage ist ein Wein.
Das ist 75% genau, Weinanteil,
wo der aufgesprittet wird, also das heißt, es wird ein Alkohol hinzugefügt. Und es werden Kräuter, Gewürze, Fruchtschalen, es werden ganz unterschiedliche Sachen hinzugefügt. Aha. Natürlich immer muss das Wermutskraut dabei sein. Und zum Schluss.
Das hier in der EU, ne? In Amerika gibt es Wermut der tatsächlich kein namensgebendes Kraut enthält. Da sagt man, okay, nee, möchten wir nicht. Es beinhaltet Thujone, die sind zum bestimmten Grad nervenschädigend. Deswegen gibt es bei uns Wermut-Thujon-frei oder sagen wir mal Wermut-Kraut-frei.
Ah, okay. Aber in der EU muss das so sein, ne? Und, und der letzte Bestandteil ist ja meistens oder eigentlich immer Zucker auch. Oder ein Süßmittel, richtig? Ein Süßungsmittel.
Ja, muss aber nicht sein, ne? Ich muss nicht Zucker zufügen. Das heißt, natürliche Aromen, aber die Süße kann ich natürlich auch anders erzeugen. Mhm. Also entweder ist schon meine Weintraube viel Süße oder Restsüße. Das ist dann je nach Herstellungsprozess. Also diesen Wermutwein darf ich eben während oder nach der Gärung spritten, ne? Dazu muss man vielleicht noch ganz kurz wissen, Wein oder die alkoholische Gärung, ich sage es mal so, weil ich es irgendwie am niedlichsten finde und zum Verstehen, es gibt kleine Hefeteilchen, kleine Lebewesen, die fressen Zucker und was sie ausscheiden, ist dann Alkohol und CO2. Zusätzlich produzieren die auch noch Wärme. So, diese kleinen Hefelebewesen, die sterben aber, wenn es zu viel, also entweder wenn sie den gesamten Zucker aufgegessen haben, verstoffwechselt in Alkohol, oder wenn ich eben Alkohol beigebe. Ne? Ab, glaube 18 Grad oder 18% haben die keine Überlebenschance mehr und sterben ab. Das heißt, es bleibt eine gewisse Restsüße vorhanden. Ne? Und so kann ich eben bei der Wermutherstellung das auch ein bisschen steuern.
Okay, also wir haben kurz.
Also ich müsste gar keinen Zucker zugeben, wenn ich so ein Ergebnis haben würde wollen.
Ja, okay. Aber es wird sehr oft in der Praxis ja sehr oft gemacht, ne?
Mhm, beides.
Ja. Okay, also wir haben jetzt kurz mal umrissen, was Wermut ist. Das andere ist ja auch nochmal Begrifflichkeiten, wo man leicht auch so ein bisschen durcheinander kommen kann. Also man nennt das Getränk Wermut. Im Deutschen wird das mit W, also W-E-R-M-U-T geschrieben. Oft sieht man ja auch die englische Schreibweise mit V oder eben also V-E-R-M-O-U-T-H. Dann gibt es aber eben, man sieht Martini, ja, oder den Namen Martini kennt man irgendwie. Dann irgendwie Absinth spielt da manchmal auch noch eine Rolle. Irgendwas hat das auch mit Wermut zu tun. Vielleicht kannst du das für uns auch nochmal so ein bisschen aufdröseln oder organisieren.
Ja, also eigentlich ist es wie immer total leicht. Sicherlich im Deutschen hieß es oder heißt es Wermut mit W vorne. Und als der Herr Carpano im 18. Jahrhundert dann die Marke entwickelt hat und überlegt hat, okay, ich möchte es auch Wermut nennen nach dem Wermutkraut als Namensgeber. W gibt es im italienischen Alphabet nicht, also hat er einfach ein V genommen. Ne? Und so wurde sozusagen aus Wermut mit W vorne, Wermut mit V vorne. Und das ist so simpel wie einfach. Und die internationale Schreibweise, das hast du ganz richtig gesagt, ist Wermes mit V-E-R-M-O-U-T. Ja, wenn ich Wermut oder die ganzen Botanicals, da möchte ich ja erstmal an die ganzen Aromstoffe ran. Dazu steht mir was zur Verfügung oder dieses Verfahren nennt sich Mazeration. Ne? Ich kann also an diese Inhaltsstoffe der Kräuter rankommen, indem ich sie mazeriere. Das machen wir aber jeden Tag im Tee. Da kann ich sozusagen weiche ich in Wasser auf. Ich kann aber auch in Alkohol aufweichen oder in Öl und Fett aufweichen. Ne? Und wenn ich jetzt das Wermutkraut aufweiche in Alkohol, dann dieses Extrakt, was daraus entsteht, was ich eigentlich haben möchte, ist das Absinth. Und Absinth wiederum enthält dieses Nervengift Thujon. Das ist eigentlich die Kurzgeschichte.
Also genau, also Absinth ist eben auch ein aber das ist ja eben eine Spirituose dann, die eben auch das Wermutskraut enthält.
Nee, andersrum. Ne? Also Absinth wird ist sozusagen das Extrakt aus Wermut aufgeweicht.
Okay, das aus Extrakt.
Ich lege Wermut in Alkohol ein und diese Essenz, die ich daraus extrahiert habe, ist das Absinth.
Okay, achso, und die Spirituose Absinth ist dann danach benannt.
Richtig, die wird dann aus diesem Absinth weitergefahren.
Ja, ja. Okay, und dann, ich meine, viele Leute kennen Martini. Martini, irgendwie denkt man, es gibt einmal diese Flasche Martini und es gibt aber auch einen Cocktail Martini. Was hat das mit Martini da auf sich?
Martini ist eigentlich auch eine Marke, ne? Ein Brand, wie man sozusagen im Englisch sagt. Es ist jetzt halt durch einen Zufall oder Glück gewesen, dass es eben auch noch einen gleichnamigen Cocktail gibt. Dadurch verbindet man natürlich viel mehr noch Martini mit der Marke und einem Produkt. Ne?
Ja, okay. Also es war zuerst diese Marke da, die für viele Leute dann stellvertretend für Vermut, also wie Tesafilm wahrscheinlich für einen Klebestreifen, einen durchsichtigen.
Die Cocktails der erste Bartender-Guide gab es 1862, ne, und die ersten Wermutmarken gab es ja schon viel früher.
Genau, okay. Für uns dann mal kurz, also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Bestandteile des Wermuts, aber erzähl doch nochmal kurz, wie wird jetzt genau Wermut hergestellt? Also, und gerade da fällt auch der Unterschied, also jetzt ein richtiger Wermut. Ja, eben nicht, weil du sagtest, weinhaltiges Getränk vorhin ja auch.
Genau, alkoholisiertes weinhaltiges Getränk, genau.
Aber wie wird ein richtiger Wermut dann hergestellt?
Ja, also die Basis, wie gesagt, muss mindestens 75% Wein beinhalten und in dem ganzen Produktionsprozess ist natürlich wichtig, was sind die Ausgangsstoffe, ne? Wo hole ich die Rohstoffe her? Die Rebsorten haben wir ja noch nicht angesprochen, ist entscheidend. Der Süßegrad der Traube, dann natürlich die verschiedenen Kräuter, Gewürze, Früchte, Blumen, also die Botanicals, die Rezeptur. Dann in der Herstellung, ne, sprittig während oder nach der Gärung, das hatten wir ja eben kurz gesprochen. Mhm. Wie mazeriere ich? Nehme ich sozusagen höherprozentigen Alkohol oder niedrigenprozentigen Alkohol, erwärme ich noch etwas, ne? Wie wir sagen, wie beim Tee, kann ich natürlich auch Alkohol etwas erwärmen und versuchen, dort andere Aromstoffe schneller oder anders zu extrahieren. Bei der Herstellung spielt der Alkoholgehalt eine Rolle. Auf was spritte ich auf? Ne? Wir haben ja unterschiedliche Wermut. Ich habe zum Beispiel 18%, gibt welche, die 14,5 haben, manche 16 und so weiter. Das ist noch ein entscheidender Faktor. Und natürlich Zucker. Ne? Setze ich Zucker durch, setze ich Zucker zu, setze ich vielleicht karamellisierten Zucker zu, setze ich gar keinen Zucker zu, weil ich noch genug Restsüße habe. Das ist sozusagen zum Herstellungsprozess. Dann Lagerung, da kann ich mich entscheiden, wie lagere ich lagere ich den überhaupt und wenn ja, wie? Nehme ich ein Fass oder Edelstahltank, hat natürlich auch Geschmacksauswirkungen, je nachdem, was ich für ein Fass benutze. Edelstahltank, so wie ich es mache, ich möchte, dass er frisch bleibt, ich möchte, dass er eine klare Farbe behält, dass er sich nicht mehr weiterentwickelt, deswegen bei mir Edelstahltank. Und dann kann ich natürlich, wie bei allen Spirituosen, noch was im Finishing, im Feintuning nachher machen. Ne? Blende ich mit etwas ab. Also ich habe gesehen, es gibt ja auch schon tatsächlich einen Wermut, wo dann Gin mit drin ist oder in immer im Sherryfass mit gelagert ist. Also da habe ich auch nochmal Möglichkeiten in diesem ganzen Produktionsprozess.
Boah, das sind ja wirklich extrem viele Stellschrauben, die es ja gibt. Ne?
Ja, wie bei jeder anderen Spirituose auch.
Ja, aber es scheint ja fast noch mehr zu sein, weil ich habe ja, ich meine, einmal, wir sprechen über Wein, ja, man kann natürlich, also das ist 75% Grundlage. Allein Wein ist ja schon mal eine riesige Wissenschaft und was man da alles machen kann. Einfach ein, und jetzt habe ich dazu noch, welchen Alkohol nehme ich dazu, ja, welche Botanicals nehme ich dazu, wie setze ich dazu, welchen Zucker, also du hast ja so viel jetzt gesagt, das ist ja wirklich extrem viel und wesentlich komplexer, finde ich ja noch als andere Dinge.
Ja, es ist sehr komplex, aber es macht, das ist ja das Schöne, wie gesagt, als 2014 gab es drei Handelsmarken. Mittlerweile gibt es viele kleine handcrafted Betriebe, die Wermut herstellen. Und das macht ja das Schöne aus, die Bandbreite und dass jeder auf seinen Geschmack entsprechend irgendwas finden kann, ne?
Ja.
Und das ist, was mich selber ja auch begeistert, dass ich habe mal auf meiner Website geschrieben, Wermut Cocktail in its own. Also der ist an für sich schon fertig gemixt, weil er auch alle Bestandteile enthält, ne? Süß, sauer, bitter.
Ja.
Und damit natürlich viele Geschmacksnerven bedient.
Kannst du uns, weil wir haben ja gerade schon gesprochen, es gibt so viele Stellschrauben und verschiedene Dinge, die ich machen kann. Kannst du uns ein bisschen helfen, Wermut ein bisschen zu Stile vielleicht ein bisschen zu organisieren. Also kann man das sagen, okay, das sind so klassische Wermutstile, die es gibt.
Also man kann natürlich, wie bei den meisten Spirituosen, obwohl ja Wermut keine Spirituose ist, sondern eigentlich zu Likörwein zählt oder in der Gesetzgebung ist es ein Intermediate Product, also ein Zwischenerzeugnis zwischen Spirituose und Wein, kann man natürlich auch die Stile einmal nach der Farbe bestimmen, ne? Ich habe einen weißen, Rosé und einen Rosso. Schon da gibt es eine Bandbreite und dann natürlich innerhalb dieser Farbkategorien gibt es natürlich auch nach dem Süßungsgrad noch eine Auswahl, ne? Also ich habe sowas wie Extra Dry, das heißt 30 Gramm Zucker je Liter, ja, je Liter, genau. Kann Dry haben, das heißt 50 Gramm Zucker. Was wir hier nicht so oft sehen oder unterteilen, ist dann noch Semi-Dry, Semi-Sweet und Sweet. Da sagen wir meistens alles Bianco zu. Aber ich unterteile das, weil ich wollte ja ursprünglich einen weniger süßen haben und bin in der Kategorie Semi-Dry, das heißt 50 bis 90 Gramm Zucker pro Liter. Und der Rest ist dann also der wirkliche Sweet oder Bianco ist dann ab mindestens 130 Gramm Zucker pro Liter.
Okay, das ist nur, dass ich verstehe. Das heißt, man den Sweet benutzt in Sachen auch Bianco, was ja eigentlich weiß bedeutet dazu. Okay, das kann natürlich auch verwirrend sein dann, ne? Also, das,
Ist auch,
also
ja,
gibt es denn auch
kann
einen
verwirrend sein,
roten
genau. Kann
Süßen?
natürlich
Also
auch einen roten Süßen haben, ne?
zu dem würde man auch Bianco sagen, zu dem roten Süßen. Okay, also
Aber
weil das wahrscheinlich eher so ein
der
Stil ist,
kommt
dass
mir
man.
damals wahrscheinlich auch noch nicht so häufig vor. Und
Ja.
dieses Bianco stand halt so für diese Kategorie der süßen Weißen, ne?
Ja, okay.
Aber heute würde man dann sagen natürlich Rosso und dann würde der die Bezeichnung Sweet haben oder
Ja.
eben Dry oder Semi-Sweet oder Semi-Dry, ne?
Ja.
So dann eher.
Also ich habe mich ja mit dem Thema Gin schon beschäftigt, deswegen beziehe ich mich manchmal da drauf. Bei Gin, bei den Stilen, unterscheidet man oft ja auch in so einem klassischen Stil. Beim Gin würde man London Dry dazu sagen, wo man sagt, das ist eine klassische, sehr starke Wermut, sag ich jetzt schon, Wacholdernote. Und dann gibt es Stilistiken, diese New Western, die geschmacklich so ein bisschen von diesen Wacholderkernen entfernt gehen und ein bisschen experimenteller sind. Gibt es so etwas beim Wermut auch? Klassische eher Wermutgeschmack, beziehungsweise eher experimentellere, andere Gewürze, Botanicals, die man herausschmeckt?
Ja, also dadurch, dass man natürlich beim Gin mittlerweile Kategorien hat, weil es natürlich auch ursprünglich klar dieser Old Tom Gin war, das war, da wurde einfach der Gin mit Zucker und Honig noch gesüßt, ne? Das waren so die ursprünglichen Gin-Sorten. Dann kam der London Dry Gin, da handelt es sich wirklich um Reinheitsgebot und der muss auch wacholderlastig und trocken sein. Und da ist man natürlich bei der Auswahl der Botanicals mittlerweile beim Wermut ist man da nicht so eingeschränkt. Der New Western Dryden im Gegensatz, ja, ist richtig, trifft der Wacholder nur noch im Hintergrund. Ich kann alle floralen, fruchtige, pfeffrige Gins machen, wie auch immer. Das trifft dann sozusagen eher in den Experimentierstil von Wermut. Ich kann auch völlig neue Kräuter und Botanicals nehmen, die vielleicht in der Mode sind oder gerade unserem aktuellen Zeitgeschmack eher entsprechen, ne? Oder die in eine bestimmte Richtung gehen sollen. Da kann ich schon auch experimentieren, ne?
Ja.
Es gibt ein paar Bestandteile, die man schon immer haben müsste, vielleicht einfach um so eine Basis zu schaffen, um bittere Geschmacksnoten zu bekommen, so Enzian, Kamille, Wermutkraut, Engelwurz, Schafgarbe und sowas, ne? So Bitterstoffe, Aromen. Auf alles wird man nicht verzichten können, aber man, wie gesagt, kann ganz neue Sachen dazugeben. Man könnte Rosenblätter dazugeben oder ich habe für mich entschieden, ich fand Pink Grapefruit schön. Das ist sozusagen auch nicht ganz klassisch in der Wermut-Tradition vielleicht verarbeitet worden, ne?
Ja. Was sind denn sonst noch so andere, also du hast schon ein paar gesagt, Enzian und so, was sind denn sonst eigentlich so andere, so klassische Wermutkräuter oder Gewürze, die klassischerweise hinzugesetzt werden?
Also Wacholder natürlich, ne, klar, dann Süßholz, Lakritze, dann gibt es Aland, Koriander, Fieber, Rindenbaum, Goldregen, Johannisrotbaum, wilde Artischocke, Kardamom, dann haben wir die Kamillensorten, Zimt, Ingwer, Sandelholz, Salbei, Pfeffer. ja.
Eine große Bandbreite. Wie viele Botanicals sind denn in deinem Wermut enthalten?
Ich habe 36.
36. Und ist das eine normale Zahl oder ist das schon viel oder ist das wenig? Oder ist das so,
also ohne jetzt Anspruch auf Richtigkeit, aber ich habe mal gelesen, so zwischen 8 und 14 kann man schon ein ausgewogenes Aroma herstellen.
Okay, also ist deiner schon dann, was die Anzahl angeht, komplexer oder hat mehr?
Würde ich sagen, ja. Mhm.
Okay, interessant. Lass uns noch ein bisschen mehr über den Geschmack sprechen von Wermut. Du sagtest ja eben vorhin ja auch schon, das ist das Faszinierende, dieses, was da alles zusammenkommt beim Wermut, also Süße, Säure, Bitternoten, dann ja auch ein, obwohl man es nicht wirklich als Geschmack bezeichnen kann, trockenen Geschmack. Und hinzu kommt natürlich diese komplexe Aromatik der Botanicals, die man erzeugen kann. Wie wichtig ist bei dem Geschmack aus deiner Sicht die Wein, also um anzufangen bei der Basis erstmal beim Wein, wie wichtig ist da die Rebe, die Rebsorte oder der Wein für den Geschmack? Was macht der?
Also der gibt natürlich den Körper, ne? Ich meine, Wein hat von uns jeder getrunken. Der eine Sangiovese-Traube, der andere liebt lieber den Riesling, weil natürlich die Traube schon was mitbringt. Und eine gewisse Note. Und es gibt halt Weine, die relativ gut sich eignen, um Aromen aufzunehmen, die nicht gerade sehr viel Geschmack an sich haben, aber dafür eben die Aromen von des Mazerats oder der ganzen Kräuter gut aufnehmen können. Ne? Von daher,
okay.
Die Weinauswahl macht natürlich viel aus.
Yeah.
Und man sieht es natürlich, man erkennt es ja auch im Glas. Und wie gesagt, bei mindestens 75% Wein ist es einfach der größte Bestandteil. Von daher ist es für einen Weinliebhaber schon vielleicht wichtig zu sagen, es gibt ja auch Wermut, die aus der Rebsorte gemacht werden und der Rebsorte, vielleicht erkennt man sich da ein bisschen wieder, ne, wenn die Essenz nicht so dominiert ist.
Ja, du hast gerade gesagt, es gibt Rebsorten, die sich mehr eignen, mehr die Aromatik annehmen oder aufnehmen und andere nicht. Kannst du mal sagen, vielleicht eine Rebsorte als Beispiel, die sich dann eignet zum Wermut machen und vielleicht eine andere Rebsorte, die das nicht so gut, also diese Aromatik dann des Mazerats aufnehmen kann?
Also es gibt für die Rebsorten gibt es keine Vorschrift, welche Rebsorten man verwenden kann. Ne? Also im Prinzip darf ich jeden Wein als Grundlage da verwenden. Trebbiano eignet sich natürlich ganz gut. Es ist eine der ältesten Rebsorten. Die ist sehr säurelastig schon. Ja, Muscatella, ne, das ist auch eine Rebsorte, die ist auch schon seit dem Mittelalter immer wieder zum Einsatz kommt. Blumig, fruchtige Noten. Ich selbst nehme noch Grape Cortese aus dem Piemont. Also es gibt einige einiger Rebsorten. Vorwiegend natürlich, klar, aus den Mittelmeerräumen.
Ja. Aber fällt dir irgendwie so spontan eine ein, die man sagt, die, da hast du mal gehört, das eignet sich nicht so gut zum oder sind das eher dann sehr, sehr extrem aromatische, also oder irgendwie tanninhaltige?
Ja, ich habe am Anfang auch experimentiert, ein bisschen so mit Riesling und so, und hat sich für mich nicht rausgestellt, obwohl natürlich Riesling ja auch eine wahnsinnige Bandbreite hat, ne? Auch auf welchem Boden wächst der, aus welcher Region kommt der, aber allgemein habe ich nicht gehört, der eignet sich nicht oder so. Wird es sicherlich geben, welche, die sich weniger eignen. Ich kann jetzt nur sagen, dass zum Beispiel ja ein Tempranillo, Trebbiano, Greve Cortese, Muscatella, dann noch ein paar spanische Weine wie Xarello, Paraleda ist auch noch eine spanische aus Katalonien. Die eignen sich halt ganz gut. Ne? Die, glaube ich, wird zusammen auch für die Cava-Herstellung genutzt und ja, ist auch fruchtig.
Okay. Und wie bist du denn bei deinem vorgegangen? Also was war dein geschmackliches Ziel? Also oder hast du vielleicht erstmal ganz viele Wermuts probiert und dann gesagt, ah ja, das finde ich, in dem finde ich das und das gut, geschmacklich, das finde ich nicht so gut. Und um dann selber für dich zu...
Also ich bin das ganz marktforschungsmäßig angegangen. Ich habe damals recherchiert, was gibt es schon. Ich bin auch zu Winzern gefahren, die selbst irgendwie Wermut hergestellt haben und habe dann probiert und Notizen gemacht und habe verschiedene Weine mit nach Hause genommen, verschiedene Tastings gemacht und habe dann aber irgendwie so gesagt, ja, ich möchte auf jeden Fall, soll es nicht so süß sein und ich mag irgendwie eine Frische und was mache ich gegen Süße? Eigentlich im klassischen Sinn Säure. Und habe dann einfach immer frische Grapefruit genommen, ein bisschen gepresst oder mal Schalen eingelegt und die immer sozusagen in dem ersten Experimentierschritt dazugegeben und hat mir gefallen und so dass bei mir eben die Pink Grapefruit sozusagen das Hauptelement ist.
Und ich meine, Grapefruit, da denke ich auch gleich, also ich denke an Säure, ich denke an bittere Noten, ist das auch vielleicht so dann die geschmackliche Brücke zum Wermut wieder hin, zum Kraut? Oder spielte das auch eine Rolle?
Nee, mir ging es eigentlich eher um Süße und Fruchtigkeit. Ne? Also da gibt ja auch wieder unterschiedliche Grapefruit-Sorten. Also bei mir ist es die Pink Grapefruit. Wenn du an den Supermarkt gehst und eine aufschneidest und isst, die hat ja auch nochmal ein bisschen andere Aromen als zum Beispiel eine weiße Grapefruit. Gibt halt dort auch wieder Unterschiede, ne?
Was ist denn sonst so, also du wolltest die Frische haben, gibt's sonst so andere Wermut, musst du sie unbedingt, kannst Marken nennen, muss es aber nicht, aber sonst Arten, die du geschmacklich, die dich interessieren und die du selber gut und spannend findest?
Also ich habe damals eigentlich gerne Gocchi Americano getrunken, obwohl er so, sagen wir mal, da trifft es Wein, also da habe ich zum ersten Mal gesagt, oh, der ist ja wirklich tatsächlich aus Wein gemacht. Ne? Das hat mir gefallen, weil man sonst mit dem alkoholisierten, weinhaltigen Getränk, was es sonst gab, wenn du einen Martini trinkst, dann merkst du ja leider nicht mehr, dass da tatsächlich eine Weinbasis da ist. Ne? Und das hat mir bei dem Gocchi Americano sehr, sehr gut gefallen. Obwohl er wenig Aromen so drin hat, ist er aber ein leichter Wermutwein, wo man wirklich die Weinbasis schmeckt. Und der hat, das war so damals, wo ich gesagt habe, oh, schmeckt mir. Heute wäre er mir vielleicht ein bisschen süß, selbst.
Mhm. Okay. Ja, das ist, glaube ich, was du sagtest, dieses, dass man auch den Wein schmeckt und die Basis, weil es ist ja, Wermut hat ja auch eine lange und bewegte Geschichte hinter sich. Es war ja mal sehr populär und ist ja dann ein Stück weit ähnlicher wie Gin wiederum, so ein bisschen in der Vergessenheit oder in der staubigen Ecke der Hausbar der Oma und des Opas gelandet. Alles andere als...
Wenn man nur sozusagen ein eingeschränktes Angebot hat von sozusagen drei Marken, dann ist ja klar, ne? Dann
genau, und diese drei Marken, und das ist dann ja auch, wo es ja sehr stark darum ging, etwas auch industriell und recht günstig herzustellen. Das heißt, wo ich auch gerade hinaus wollte, das Thema, dass das natürlich ein sehr, sehr ja, minderwertiger Wein da wahrscheinlich benutzt wurde, wo ja auch eher ich durch die Gewürze es schaffen kann, dass man irgendwas noch genießbar machen kann, was wahrscheinlich als purer Wein überhaupt nicht mehr trinkbar gewesen wäre.
Ja, also da würde ich, müsste nicht sein, ne? Also der Wein müsste nicht unbedingt minderwertig sein, aber dadurch, dass er natürlich nicht 75%, sondern er muss dort mindestens 50% betragen. Das heißt, wenn ich natürlich dann einen Wermutwein habe, wo nur 50% Wein drin ist, der weniger Alkohol hat, dadurch spare ich auch unwahrscheinlich Alkoholsteuer schon mal, ne, wenn er unter 14,5% ist und ich darf naturidentische Aromen nehmen. Das ist natürlich ein großer Schritt in die Kostenersparnis, ne? Ja, dann kann ich eben günstig produzieren und versuchen noch den irgendwie den Geschmack zu halten, ne?
Ja, also genau. Also ich meine, was ich auch sagen wollte, ich habe mich auch ein bisschen belesen mit Wermut und ich habe das Gefühl, dass ich öfter gelesen habe bei Leuten, die jetzt Wermut wieder machen, dass sie halt einfach verstärkt den Fokus auch auf den, wiederum auch auf den Wein und die Qualität des Ausgangsweins legen, als sehr wichtige Grundlage eben für einen Wermut. Und dass das eben auch wieder mehr in den Fokus gerückt wird und mehr auch die Qualität und die Qualität natürlich dann auch aller einzelner Bestandteile, die im Wermut zusammenkommen.
Klar, also ich habe von meinen 36 Botanicals sind einige bio- oder biozertifiziert. Das kann man natürlich, also auch da kann man natürlich weitermachen. Ne? Qualität ist immer, die muss hoch sein, ist richtig, aber die ganzen Kräuter und so, das ist auch ein bisschen weltmarktabhängig. Wo bekomme ich denn gerade Schwertlilie, Süßholz oder Fieberrinde, ne? Und zu welchem Preis? Also es sind ja, das finde ich ja am Wermut so spannend und da nochmal der zu den Seifenpaketen, das ist, sind ja, kommt ja aus sozusagen fast allen Kontinenten angeliefert, ne? Und anfänglich wollte ich unbedingt gerne Pink Grapefruit aus Florida haben, gab es aber irgendwie nicht und dann hatte ich welche aus Kuba, ne? Also so eine Weltreise ist natürlich schon spannend, aber es hat natürlich, ist natürlich auch, was Qualität betrifft und den Aufwand, dieses zusammen zu portionieren, natürlich schon ein bisschen größer, als wenn ich jetzt naturidentische Aromen irgendwie aus dem Topfen nehmen kann, ne?
Ja, ja.
Also, dass da natürlich viel mehr Wert gelegt wird und man weiß, woher es kommt und man bemüht sich, dass es vielleicht fair angebaut wird, dass es biozertifiziert ist und so weiter. Ganz klar fängt bei den Weinen an als großer Bestandteil. Also, natürlich hat man da eine Bandbreite, wo man es gut gestalten kann, ne? Und auch qualitativ hochwertig.
Ja. Sag nur mal ganz kurz, also du hast ja vorhin gesagt, bei den Getränken, die also als weinhaltiges Getränk deklariert werden, die keine richtigen Wermut sind, da muss das dann auch auf der Flasche stehen, ne?
Steht auch.
Genau. Aber wenn ich jetzt einen richtigen Wermut habe, steht da dann noch irgendwas anderes oder zusätzlich, dass ich das weiß? Oder weiß ich dann, wenn das nicht da drauf steht, weinhaltiges Getränk, dass ich dann einen richtigen Wermut in der Hand habe?
Genau, da steht dann eben Wermut oder auch Wermutwein.
Okay, da, also das wirklich.
Da steht eben alkoholisiertes weinhaltiges Getränk. Mhm. Aber da gibt es wirklich Kategorien, da kann man nachlesen, was die sozusagen einzeln bedeuten. Und da würde es heißen, eben mindestens 50% Wein, unter 14,5% Alkohol und naturidentische Aromen sind erlaubt.
Was beim Wermut ja auch sehr, sehr interessant und spannend ist, ist jetzt auch das ganze Thema Einsatz. Natürlich, wie du ja schon sagtest, ist ein Cocktail in sich selbst bereits, also deswegen natürlich auch wunderbar zum Pur-Trinken. Und das ist ja natürlich auch in anderen Kulturen ja noch viel stärker, in Spanien oder Italien, die Aperitivkultur, die es dort gibt, die in Deutschland nicht so ausgeprägt ist, wo ja sehr oft auch Wermut dazugehört als Aperitivgetränk. Aber Wermut ist ja auch Zutat vieler klassischer Cocktails. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen.
Also klar, da kommen wir nochmal vielleicht auf den Martini zurück. Ne? Der wurde eben mit trockenem Wermut und der Grundspirituose gemacht. Aber was ich halt, warum ich Wermut eben besonders gut einsetzen kann in Cocktails, weil es natürlich auch eine große Bandbreite hat. Ne? Wenn, ich habe gesagt, wir haben süß, wir haben sauer, wir haben bitter und je nach Wermut oder Rezeptur kann ich das natürlich ausprägen. Ne? Ich kann den bitteren Teil ausprägen, den sauren Teil, den süßen Teil und das hilft mir natürlich, wenn ich bei den Cocktails bin, wo es genau ja wieder darum geht, eine Cocktailbalance zu haben. Möchte ich einen bitter oder sauer schmeckenden Cocktail oder möchte ich einen süßeren Cocktail? Möchte ich einen starken oder schwachen? Ne? Je nachdem kann ich natürlich mit dem Wermut, der auch diese Elemente enthält, bitter, sauer, süß, natürlich gut abrunden, lüften oder ein bisschen was in den Hintergrund stellen. Ne? Also ja. Ich kann sehr gut ausbalancieren.
Was sind denn so neben Martini noch so klassische Cocktails, wo Wermut reinkommt?
Also kannst du alles, was du so mit Gin und Bitter machen kannst, jetzt bei der Frage stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Gar kein Problem, nee. Also einen, der mir so gleich anfällt, Negroni natürlich auch, den ja viele vielleicht kennen. Also, ne?
Ich weiß es auch nicht. Eigentlich mixe ich den auch ständig, ist auch richtig. Und einer meiner besten Drinks ist der Blond Snyder. Der ist halt mit Snyder-Wermut gemacht, mit Gin und ich nehme Sous, ist ein gelber Enzianlikör aus Frankreich und bei der Negroni natürlich diese dunkle Farbe hat von dem roten Wermut und meine halt so sozusagen gelblich bleibt durch A, das Enzian und B, durch den weißen Wermut, nenne ich den Blond Snyder, aber das ist ein ganz klassischer Cocktail, ja. Manchmal hat man dann so ein
Balken vor. Ja, nee, mir fallen gerade auch, es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren klassischen Cocktails, wo ja auch, die mir jetzt auch eben nicht alle einfallen gerade, wo ja auch Wermut mit dazugehört. Ich finde übrigens auch, was ich tatsächlich total interessant fand beim Probieren von Wermut, und das will ich tatsächlich auch mal Leuten irgendwie raten, mal Wermut in den Mund zu nehmen und die Nase zuzuhalten dabei, oder ihn zu trinken, erstmal mit der Nase zu, weil du ja auch schon sagtest, erstmal ist es. Also geschmacklich, das heißt, was ich im Mund schmecke, die ganzen Richtungen Süße, Bitter, Säure, was ich im Mund dann schmecke. Und da passiert schon beim Wermut extrem viel. Das kommt alles vor. Und dann noch diese trockenen, astringenten Noten, die man ja auch im Mund merkt. Und wenn man danach dann die Nase dann öffnet, dann kommt immer diese ganze Aromatik dazu. Und das finde ich halt super interessant, weil das mal zeigt, wie sowohl aromatisch als auch geschmacklich, wie komplex das ist, der Wermut.
Okay, also Nase zu machen, werde ich heute Abend mal probieren. Das habe ich meinen Wermut noch nie getrunken. Ich habe mir damals auch ein paar Freunde geholt beim Tasting, als es um Bordgeruch ging. Ne? Also man kann, wenn man die Flasche aufmacht und mal so durchgehend riecht, auch da fällt einem schon auf, was riecht eher nach Chemielabor, was riecht so und so. Also das sozusagen auch das Nosing ist natürlich entscheidend. Aber prinzipiell würde man ja nach dem Schema Auge, Nase, Mund beginnen. Ne? Man guckt mit dem, wenn man jetzt so ein Wermut-Tasting macht, man guckt erstmal klar mit dem Auge, prüft da auf Klarheit, ist es trüb, ist es klar. Man ist natürlich bemüht, so ein Wermut gut zu filtern, damit da eben klar bleibt und die Schwebeteilchen und die da drin sind, so rauszufiltern, dass sie nicht mit dem Alkohol dort andere unerwünschte Geschmacksnuancen bringen. Also Filtern ist wichtig, also Klarheit, dann Intensität, ne? Also habe ich einen weißen Wermut, wenn ich mir jetzt so ein, sorry um den normalen zu machen, aber wenn man jetzt bei dem weinhaltigen Wermut getränkt bleibt, dann ist es ja schon fast weißlich, ne? Also auch in der Farbintensität kann ich natürlich sehen, sieht etwas fahl oder ist es eben total leuchtend oder ist es eben schön ausgeprägt, Karamellnoten oder so. Und der Farbe sehe ich es natürlich auch. Ne? Sieht es bernsteinfarben aus oder eben farblos? So kann ich schon mal einordnen, ja, was habe ich überhaupt für ein Wermut vor mir? Dann, ja, Konsistenz, das ist sozusagen von der Weintraube dann wieder abhängig. Habe ich etwas, was so ein bisschen zähflüssiger ist oder zumindest im Glas so erscheint von der Konsistenz oder wirklich einen relativ dünnflüssigen Wermut. Ansonsten als nächstes nach dem Auge nimmt man eigentlich wahrscheinlich erstmal die Nase, weil wir natürlich viel mehr Riechzellen in der Nase haben als im Mund und ja, die meisten kennen vielleicht dieses Nosing-Glas, ne? was ja auch bei den meisten Verkostungen vorkommt. Da geht es halt darum, dass man die Aromen erstmal, die ja eigentlich leicht flüchtig sind, in ein Glas verhält. Deswegen hat das einen kleineren Bauch. Und da gucke ich halt auch, ne, am Geruch schon, ist es neutral oder habe ich einen stechenden Alkoholgeruch? Da kann man mal schauen, ob man, wenn man einen 14,5-prozentigen Wermut hat oder eben einen fast 22-prozentigen, wie merke ich das in der Nase? Ne? Das ist, ist ja beim Gin auch so. Habe ich 37,5% Gin oder einen mit sogar 52%? Ja, ja. Ne? Also das kann ich in der Nase natürlich auch riechen. Riecht es alkoholisch, ausgewogen, reif, komplex, ne? Charakter kann ich ausmachen, von floral bis herb, würzig, rauchig, wobei ich eigentlich, siehst du, ist eine neue Idee, gibt noch keinen rauchigen Wermut, nachdem wir bei Gin und Wodka jetzt durch haben, gibt es noch keinen Smoked Wermut, gut.
Und ich kann das wäre meine Idee, ja. Das wäre meine Idee.
Ja, weiß nicht, wie viel es Liebhaber da gibt, aber...
Ach, das ist toll, ich glaube, das Thema Smoke und so ist riesig.
Ich hoffe bei mir, dass es natürlich die Grapefruit, dass man über die zitronigen oder Aromen riecht, obwohl ich selbst keine Zitrone dabei habe. Es kommt dann eben von den Grapefruit oder von den Orangen, aber riecht man so etwas durch, ne? Pfeffer, Muskat, Anis, Nelken, alles, was man so an Kräuter, Fruchtaromen so haben kann. So, und dann würde man im Grunde dann mit dem erst kosten. Ne? Und da habe ich geschrieben, ich finde es halt so schön, dass man da diesen Triple Peak hat, dass man eben erst das, auf der Zunge das Süße vorne spürt, dann kommt eben bei mir, finde ich, schön die Säure raus, von, das merkt man so am Gaumen, von der Grapefruit und in dann längeren, bitteren Abgang. Ne? Und da kann man zum Beispiel sehr gut bei den Wermut-Tastings unterscheiden. Kurzer, bitterer Abgang, lange, habe ich lange was im Mund oder möchte ich sofort wieder ein neues Glas heben oder kann ich den noch ausklingen lassen und dann erst einen neuen Schluck nehmen. Ne? Also das ist natürlich auch rezepturabhängig. Wie möchte ich das? Wie möchte ich, dass sich das im Mund verhält?
Ja, ja, ja. Und das, also ich meinte eben natürlich auch mit der Nase zu halten, so sollte man natürlich nicht normalerweise sein Wermut jetzt immer trinken. Ich fand es nur tatsächlich sehr, weil ich finde, bei Wermut ist kaum bei einem anderen Getränk, finde ich, ist so viel auf der einen Seite wirklich geschmacklich, was man, wie ich schon sagte, im Mund merkt, also diese Grundgeschmacksrichtungen, und so eine komplexe Aromatik, die beides zusammenkommen. Und ich finde das interessant, dadurch, wenn ich mal die Nase zuhalte, kann ich das einmal mal bewusst voneinander trennen. Ne? Ich kann einmal mal gucken, was passiert mit dem Wermut wirklich in meinem Mund. Weil wenn ich die Nase ja auflasse, dann auch wenn ich denke, ich schmecke ja, rieche ich ja dabei immer gleichzeitig auch. Und das ist dann gar nicht so leicht, das voneinander zu trennen. Und ich kann es, wenn ich die Nase zuhalte, wirklich mich mal einmal nur auf den Geschmack im Mund konzentrieren. Und wenn ich dann die Nase wieder öffne und den Wermut noch im Mund habe, dann merke ich, oh, jetzt kommt die Aromatik wieder. Und das ist, finde ich, total interessant, das beides mal zu trennen und dann wieder zusammenzusehen. Also das fand ich für mich eine sehr interessante Erfahrung, das mal...
Und wenn du danach nochmal getrunken hast, kam der dir dann anders vor? Also ich finde ja, manchmal ist ja so, dadurch, dass du so viele Aromen zur selben Zeit fast spürst im Mund, dass du nach dem dritten Glas merkst du schon wieder völlig was anderes. Das finde ich ja immer so phänomenal.
Ja, total. Ich finde das finde ich, das ist ja auch gerade, ich finde das Spannende an so geschmacklich komplexen Sachen wie Wermut, dass man jedes Mal wieder mal was anderes schmeckt. Ne? Also ich hatte neulich einen getrunken, das erste Mal hatte ich auch so eher, oh, der hat was sehr Fruchtiges und dann im zweiten Mal hatte ich mehr fast so Kaffeenoten, so erdige Sachen, die stärker rausschmeckte. Und das finde ich ja gerade, macht auch die Faszination aus, dass immer wieder was Neues entdecken kann, geschmacklich. Ne? Natürlich gibt es einen Grund, vielleicht natürlich so einen Grundstil, ne, der natürlich dieser eine bestimmte Wermut hat, aber innerhalb dieses, dass es so immer mal unterschiedliche Sachen rausschmecken kann. Das ist ja,
ja, wie gesagt, je nach Rezeptur, Traube, ne, und das macht irgendwie auch die Vielfältigkeit so aus, ne?
Ja. Und es ist ja auch tatsächlich, ich meine, ich glaube, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die davon, die das irgendwie spannend finden, weil Wermut kommt ja irgendwie gerade auch und es gibt ja verschiedene Gründe und auch das finde ich ja total spannend, interessant zu sehen, verschiedene Gründe, die zusammenkommen, warum Wermut mittlerweile wieder angesagter ist und es auch mehr Leute gibt, so wie du, die einen guten Wermut aufsetzen. Was ist, denkst du, für dich so? Warum aus deiner Sicht interessiert Wermut wieder mehr Leute?
Ja, Craft-Welle ist eigentlich gut für den Verbraucher, weil der aus einer großen Bandbreite etwas Persönliches ziehen kann oder Vorlieben entwickeln kann. Ne? Er wird ja in die Lage versetzt, hat ja jetzt viele Produkte zur Auswahl, an denen die er kosten kann, wo er sagen kann, oh, das ist genau mein Geschmack, gefällt mir. Und das ist, glaube ich, jetzt durch den Gin gelernt, ne? Dass Gin nicht gleich eben nur London Dry Gin ist, sondern eben durch die neuen Stile. Wir haben den Slow Gin, den New Western Dry Gin, Old Tom Gin, gut, gibt's das nicht mehr. Aber wir haben jetzt gelernt, dass es eben mehr als nur ein paar Sorten gibt. Und wir sind sensibilisiert. Die Leute unterhalten sich, die sind interessiert, die möchten wissen, was drin ist. Und dieses vom Gin zu Wermut ist ja kein so großer Spagat. Also da hat der Gin natürlich viel geleistet, zu sagen, okay, auch, wie übertragen das jetzt auf Wermut zu sehen? Wir sind in der Lage zu entscheiden und zu kosten und eine Auswahl zu treffen. Und ich glaube, das ist einfach das Schöne daran.
Und das ist ja tatsächlich diese Gemeinsamkeiten auch mit dem Gin, dass es eine komplexe Aromatik hat. Ich meine, lange Zeit war ja Wodka so der Platzhirsch ja auch. Und dass Leute dann zu Gin gehen und Lust haben an Aromatik. Ich glaube, das sieht man ja auch bei vielen Sachen, ne? Bei Craft Beer, dass das eben auch Biere sind, wo eine komplexere Aromatik darin ist. Und das führt, glaube ich, Leute eben auch jetzt in die Arme des Wermuts, ne? dass man offen ist, dass man Spaß an Aromatik
ja,
wieder hat.
Gesagt. Das führt in die Arme. Wir hoffen, dass es in sehr viele Gläser führt auch.
Ja. Und das Spannende ist ja auch, und das ist ja tatsächlich auch ein Trend hinzu, dass das Leute weniger Alkohol trinken wollen. Also gerade ja auch so Mischgetränke oder sonstige Sachen haben, die weniger Alkohol beinhalten. Und da ist ja Wermut auch toll. Du sagtest ja vorhin schon, ein Cocktail in itself, das ist ja schon mal, man hat schon mal so einen Cocktail, es ist viel weniger als Alkohol als eine Spirituose. Trotzdem hat es halt einfach viel, viel Geschmack und Aromatik, dass man gar nicht unbedingt eine Spirituose braucht. Man kann ihn so pur trinken, aber natürlich auch, was tatsächlich auch lecker ist, aus meiner Sicht, und ganz gut, ich weiß nicht, natürlich nicht mit jedem, aber mit vielen Wermuts auch passt. Man kann ihn ja sogar noch mit Tonic oder etwas Ähnlichem noch verdünnen, dass man noch weniger Alkohol eigentlich hat. Ne? Und trotzdem.
Also Low-Proof-Cocktails, klar, oder wie so ein Schlagwort mal war, der Day-Drinking finde ich natürlich ganz schön, ist bei uns noch nicht so verbreitet, ne? Da kommen wir nochmal zur Aperitivkultur, wenn man Italien oder Spanien, die haben halt auch eine Mittagszeit oder machen nochmal früher Schluss, gehen nach der Arbeit erstmal ins Café mit den Kollegen oder so. Das ist natürlich so ein Aperitif, gerade auf, das ist natürlich, da isst man seine Nüsschen zu, seine Chips, also das Entgegengesetzte, was halt fehlt, nämlich Salz, ne? Um dann wieder sozusagen wieder süß, sauer, bitter und was fehlt ist Salz, deswegen die Gerichte. Das passt halt so. Bei uns diese Low-Proof-Cocktails, das macht natürlich im Sommer oder auch natürlich Freude, dass man etwas haben kann, dass du sowohl pur trinken kannst, aber wie du auch gesagt hast, im Longdrink. Und da muss es nicht unbedingt nur Tonic sein. Ne? Es gibt ja auch Rosenwasser und Gurkenwasser, was sich sozusagen ganz toll eignet, je nachdem, was man für einen Wermut hat, ne? Und mit als Spritz, als Longdrink dann zu sich zu nehmen. Also das, da kann man auch experimentieren, ne? Auch mit Garnituren natürlich schon, ne? Packe ich eine Johannisbeere oder rosa Pfeffer oder ganz klassisch Orangenzeste und so weiter. Also ich habe schon viele Möglichkeiten und bin trotzdem eben noch unter meinen 18%.
Ja, wenn du sagst ja auch du hast vorhin einen Cocktail beschrieben, den sozusagen einen weißen Negroni, der super mit deinem passenden Snyder. Ich glaube, du schreibst aber auch auf die Flasche drauf, Vorschlag pur genießen. Was ist denn da dein Vorschlag? Weil es ist eben die Frage, okay, trinke ich jetzt einen Wermut aus dem Kühlschrank, trinke ich den Raumtemperatur, mache ich einen Eiswürfel rein? Was hast du da eine Meinung dazu, wie man den am besten dann trinkt?
Da würde ich nicht sagen, was ist am besten oder so. Beim Tasting, da kann man das tatsächlich probieren. Da sollte man wirklich den einmal auf Zimmertemperatur sich eingießen, einmal aus dem Kühlschrank und vielleicht noch einmal auf Eis mit einer Zitronenzeste. Man wird dann dreimal, eine Art durchaus machen, ne? Aber ansonsten kann ich nicht sagen, was am besten ist. Ich trinke den gekühlt Eis mit Zitrone.
Okay, du, also auf Eis, also ein Eiswürfel mit drin.
Ja.
Okay. Mhm. Ich habe, das wollte ich am Anfang fragen, habe ich gar nicht gefragt. Dein, du heißt ja Schneider mit Nachnamen. Schneider hört sich so ein bisschen an wie die slawische Version von Schneider. Und auch dein Etikett hat ja so ein bisschen was von so russischer Art Deko. Vielleicht nicht bewusst, oder hat das irgendwie so, also, oder was war da der Gedanke mit Schneider und auch vielleicht so mit der, mit dem Design deiner Flasche? Das hat irgendwie mich nochmal interessiert.
Ui, also ich habe jetzt einiges gehört, also tatsächlich, ne, ob von jüdisch bis Schneider ist auch arabisch, von Rum Schneider bis zu dem Geiger. Also eigentlich wollte ich, ist es noch viel, wieder mal viel simpler als man denkt. Klar, ich heiße Schneider und dachte irgendwie, ich möchte auch das irgendwie in der Marke drin haben, aber ich möchte gerne was Internationales, was man überall relativ gut aussprechen kann. Und ich habe mal früher in der Automobilindustrie gearbeitet und da war immer so, alles, was mit A hinten endet, ja, ist einfach unverständlich. Und dann ist irgendwann tatsächlich Schneider draus geworden. Und ja, ob ein Schneider, zwei Schneider oder Anton Schneider, irgendwie dachte ich, ja, passt alles, finde ich gut. Russisch, weiß ich nicht, habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Und also ja, ich bin ein Freund des Art Deco, das ist richtig. Dieser Skyscraper, der vorne steht, hat einfach was mit Urbanität zu tun, mit Metropole, weil es die coolsten Bars gibt es einfach Rooftop. Ne? So war damals meine Idee, was ja auch wirklich stimmte, und keine große Metropole hat nicht irgendeinen coolen Skyscraper. Ne? So war mir klar, als Wiedererkennungszeichen kommt halt dieser Skyscraper da drauf. Und dieses Etikett sonst mit den stilisierten Kräutern und Gewürzen und Blumen, das ist halt so das ist der urbane Garten. Ne? Also das finde ich ja immerhin noch toll an dem Produkt, dass es alles natürlich ist, ne? Dass es im Garten wächst, dass es eine Verbindung zur Erde hat, dass dann überhaupt nichts Naturidentisches ist. Ne? Also finde ich an Wermut so toll. Das ist nicht nur ein Weltreisender, was ich eben schon spannend finde, sondern es ist eben alles aus der Natur entstanden. Das gefällt mir, der Gedanke, sehr gut. Deswegen dieses Urban Gardening und dieser Skyscraper steht eben
okay.
Die Metropole.
Okay.
Aber russisch würde ich schon nie in die russische Ecke, also jüdisch kam, wie gesagt, schon mal, aber
ja.
Okay. Auch, meinetwegen. Ach Gott, ja, nee, doch eins war noch, irgendjemand sagte mal, also sie sind ja ganz unmöglich, sie erinnert ihn an Phallus-Symbol. Und ja, ich dachte, ja, dann finde ich doch schön, dass
solange,
soll jeder hinter dem Hochhaus sehen, was er
möchte. Genau, solange es hier die Fantasie anregt, dann ist es doch wunderbar. Vielleicht meine letzte Frage wäre nochmal, wo geht es mit dem Wermut hin? Vielleicht einmal persönlich, also hast du noch vor, andere Wermutsorten zu machen? Und wo denkst du, vielleicht geht die Reise allgemein mit Wermut hin? Wird es das zweite Gin werden? Also auch so ein Wermut-Wahnsinn geben? Wo geht die Reise hin?
Also ich würde super gerne natürlich eine Kollektion machen, einen roten und vielleicht noch einen trockenen. Ne? Wermut muss natürlich überhaupt erstmal noch ein bisschen mehr Akzeptanz finden, dass es solo getrunken werden kann, dass eine Marke sich aufbaut, solange es nur sozusagen als Cocktailzutat ist, das ist der Verbraucher ja auch nicht wahr. Und wenn er es nicht wahrnimmt, wird er es auch nicht nachfragen im Handel. Ne? Also ich glaube, da braucht es noch ein bisschen. Prinzipiell für Liebhaber ist es natürlich, ja, es sind neue Geschmackssorten, ich habe ein neues Betätigungsfeld. Ich kann etwas, keine Auswahl für mich treffen, das ist natürlich schön. Ja, dann ist es so, Gin ist natürlich auch insofern besonders, weil es natürlich dann auch wieder eine ganz andere Preisstruktur hat. Ne? Das ist auch etwas, was für den Handel wichtig ist, wie viel verdient jeder im Zwischenschritt. Das ist beim Wermut natürlich, wenn ihr sagt, ja, es ist 75% Wein und dann kommt man eben im Laden schon Wein für 5, 6, 7 Euro und sagt auf einmal, ja, da habt ihr ein bisschen Kräuter reingemacht, warum kostet das jetzt gleich so dreifacher? Also das ist natürlich ein ganz anderer Prozess und so auch da dauert es wahrscheinlich zu sagen, okay, ich bin bereit eben für eine Flasche Wermut aus einer kleinen Produktion, was ja natürlich auch wirklich Handbetrieb mittlerweile oder auch noch ist, auch bereit eben 18 Euro plus auszugeben. Ne? Und da ist es eben bei Gin gelernt, obwohl es auch viele gibt, die sagen, ja, ein halber Liter, 25 Euro muss das sein. Ne? Aber also ich glaube, natürlich hat das Produkt Potenzial und es wird sich wird aber bestimmt noch ein bisschen brauchen, bis es jetzt so verankert hat, kann ich so trinken, schmeckt mir, kann ich vor allem auch einsetzen. Ich kann es ja sogar auch in der Küche einsetzen.
Ja.
Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
Es gibt noch so viele Sachen, andere Sachen, genau. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Auf jeden Fall hier an dieser Stelle sagen, dass es ganz wichtig ist, glaube ich, dass Leute tatsächlich den mal pur probieren und sich mal ein bisschen durchprobieren, gerade bei guten Wermutsorten und diese Aromatik pur kennen und schätzen lernen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich der Grundpfeiler dafür, dass man das gesamte Produkt anders wertschätzt.
Ja, das ist vielleicht das Image, was es eben früher hatte, ne? Viele, jetzt nochmal ganz kurz, die haben gesagt, ja, da haben wir früher getrunken, um uns schnell einen Tee zu saufen. Da war eben auch viel Zucker drin und irgendwie Alkohol und ist schnell in den Kopf gegangen und dadurch hat es vielleicht jetzt über Jahre auch ein Image gehabt, das es ja jetzt überhaupt nicht mehr hat, aufgrund der Produktion und aufgrund der Zutaten und der Rohstoffe. Und ich glaube, das sozusagen wieder zu sagen, nee, pass auf, ist Wermut, aber es ist ein ganz anderes Produkt, als das, was du vor 30 Jahren getrunken hast. Das wäre noch ein schöner Weg.
Ja, auf jeden Fall. Gut, liebe Silvia, in diesem Sinne, erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine...
Jetzt bin ich
Schneider. Ja, jetzt ein Schneider, genau. Genau, also...
Ja, ich danke auch, war sehr spannend und... würde mich natürlich immer über neue Wermutliebhaber freuen.
Danke. Und danke euch fürs Zuhören da draußen. Das war Geschmackssache, der Podcast von Try Foods.